Ja, das ist es schon wieder. Das ist es. Der Raum, die Stühle, der wundervolle Garten, die Gedanken im Kopf, die gerade da sind, vielleicht. Vielleicht die Gefühle, die sich gerade einstellen.
Hallo.
Hallo, ist es auch?
Sorry.
Alles, was sich zeigt, exakt so wie es sich zeigt, das ist es. Aber es wird nicht so empfunden. Es wird nicht so empfunden. Wenn der Mensch geboren wird, das Licht der Welt erblickt, circa bis zum dritten Lebensjahr, wird es so empfunden, dass es nur das gibt. Da sieht man den Säugling, das Baby, das spielt mit den eigenen Fingern, mit der Hand. Man kann ein kleines Kind vor eine Wand setzen und dann ist da einfach Freude ohne Ursache. Aber so circa ab dem dritten oder vierten Lebensjahr passiert sowas wie Langeweile. Passiert sowas wie nicht genug. Dann ist es auf einmal nicht mehr das, was sich scheinbar zeigt. Dann beginnt die Suche. Weil circa ab dem dritten oder vierten Lebensjahr so etwas wie eine energetische Kontraktion passiert. Das heißt, das, nennen wir es mal Sein, passiert innerhalb seiner selbst, aus sich selbst heraus, als identifiziertes Sein. So passiert so eine Art Zentrum, für was es sich selber hält, während es vollkommen ist. Und dieses Zentrum, könnte man sagen, kontrahiert oder unterdrückt das, was Freude ohne Ursache ist. Es selbst. Das Sein versteckt sich vor sich selbst. Das Sein, in anderen Worten, innerhalb seiner selbst, wird zu einem Zentrum, so dass sich selbst nicht mehr als Fülle weiß und dann auf die Suche geht nach sich selbst. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Mensch auch nur Mensch. Das Kind ab dem dritten, vierten Lebensjahr fängt dann an zu registrieren, okay, ich bin, das ist Mama, das ist Papa, das ist die Welt. Irgendwann mal weiß es dann, ich bin so und so alt und das ist mein Leben. Dann guckt es sich ab, was die anderen machen. Und dann merkt es, dass die Leute alle nach Glück streben. Und wenn man glücklich sein will, muss man etwas für tun. Und dann kriegt man von klein an verschiedene Dinge beigebracht. Aber die Grundprinzipien sind, dass wenn man vielleicht sich Mühe gibt, dass man dann halt was erreichen kann. Man kann in der Schule gut sein. Vorher übt man im Kindergarten. Dann kann man einen guten Job kriegen. Dann kann man viel Geld verdienen und dann kann man sich das Glück kaufen. Man kauft sich ein großes Haus, man kauft sich Luxus. Und so möchte man sich dann das, was eigentlich der natürliche Zustand ist, das möchte man sich dann später verdienen, erarbeiten, kaufen. Und irgendwann mal kommt vielleicht das gedankliche Ich, was sich für den Menschen hält, der Gedanke Ich, der sich als Menschsein interpretiert. Das heißt, der Gedanke im Kopf, ich bin der Name, ich bin Markus oder ich bin Claudia, wie auch immer, bin dieses Fleisch und das sind meine Gedanken. Oder ich bin die Gedanken und das sind meine Gefühle und das ist meine Welt, mein Umfeld. Hier bin ich und hier ist der Tisch und wir sind getrennt. Das kommt irgendwann mal dahinter, diese Kontraktion, die als all das sich zeigt. Sie wird dahinter kommen, Glück kann man sich nicht verdienen, nicht erarbeiten, nicht kaufen. Dann versucht es mal mit Dingen, die man nicht kaufen, die man sich nicht erarbeiten kann. Dann kommt vielleicht das Thema Liebe ins Spiel. Ich suche den oder die perfekte Partnerin. Ich suche nach Emotionen, nach Freude. Da fängt man an, nach Dingen zu streben, die man sich nicht verdienen oder kaufen kann, wo vielleicht das Thema Resonanz oder Glück eine Rolle spielt, was man bräuchte, um so etwas anzuziehen. Und dann vielleicht kommen diese Dinge alle auf einmal zu. Und dann freut man sich und dann genießt man seine Zeit. Aber man wird merken, das reicht nicht. Das ist es nicht. Vielleicht werden die Dinge schief laufen nach einer Zeit. Vielleicht werden sie auch gut laufen und deshalb schief laufen, weil sie gut laufen. Alles wird nicht funktionieren. Das Glück ist das Sein, ist die Einheit, ist das hier bereits. Oder wenn das hier aus sich selbst heraus, sich von sich selbst abschirmt, als eine Art Zentrum, als eine Art Ich, das sagt, ich bin Mensch und ich bin auf einer Suche, sei sie materialistisch oder spirituell. Da gibt es den schönen Spruch, der Mensch irrt, solange er strebt. Solange das sich so zeigt, ist Glück, Freude, bedingungslose Liebe nur zeitweise möglich, nicht dauerhaft. Zeitweise ist sie auf relativer Ebene möglich. Wenn man mit etwas in Berührung kommt, was man sich gewünscht hat, ist in dem Moment kein Widerstand da. Dann ist eine Art Öffnung da. Und durch diese Öffnung strömt auf einmal die Natur von allem und nichts raus. Und man interpretiert dann dieses Glück, was aus sich selbst heraus ausströmt, auf die Sache, die auf einmal eingetreten ist. Das heißt, jede Liebe, jede Freude, die man empfindet, weil man vielleicht gerade etwas Neues hat, eine frische Beziehung hat, Vater oder Mutter geworden ist, all dieses Glück, was man daraus interpretiert, man auf das Objekt. Aber in Wahrheit ist dieses Glück am Kommen, weil man keinen Widerstand leistet gegen das, was ist. Und dann kommt dieses Glück aus dem Ursprung, könnte man sagen. Und so findet generell ein Missverständnis statt. Und der Ursprung, die Säule, die dieses ganze Missverständnis stützt, ist dieses Pseudozentrum, die Identifikation mit den Gedanken, das Sein, das aus sich selbst heraus als differenziertes Sein passiert, als einer von 7 Milliarden. Und da ist automatisch die Suche vorbestimmt. Und das ist ein Heilungsprozess. Das ist ein Heilungsprozess, das auf relativer Ebene nichts wirklich lange befriedigen kann. Das ist Heilung. Das ist eingebaut im Sein. Denn wäre es nicht so, würde der Mensch ein Leben lang unglücklich sein. Weil der Mensch selber als Illusion kann nicht glücklich sein. Das Sein ist bereits Glück. Das Sein braucht nicht glücklich sein. Das Sein ist Glück ohne Ursache. Und wenn das Sein erkennt aus sich selbst heraus, dass es Menschsein ist, dann ist Menschsein Glückseligkeitsein. Menschsein ist reines Sein, wie auch Baumsein und Tischsein und Stuhlsein. Es gibt nur Sein. Es gibt nur Frieden, Einheit als das, was sich zeigt. Nur beim Menschen passiert halt diese scheinbare Kontraktion, dass es dort nicht so wahrgenommen wird. Und diese Empfindung, die die Suche nachher ankoppelt, ist der Heilprozess. Der Heilprozess, wenn er fließt, kann die Heilung stattfinden. Die Heilung ist das Heilsein, das Einssein. Wenn dieser Heilprozess blockiert ist, dann passieren halt die Schicksalsschläge im Menschen. Dann passieren halt diese Dinge, dann passieren halt Leid, dann passieren Kriege, dann passieren Unfälle, dann passiert ein Geldsystem, dann passieren all diese Unfälle, die eigentlich nur dazu da sind, eine Ordnung im Chaos zu erzeugen. Für was es natürlich auch noch eine andere Alternative gäbe. Wenn dann der Mensch beginnt, auf relativer Ebene zu erkennen, dass er Glück nicht finden kann in den materialistischen Dingen, dann fängt er an, sich spirituell zu orientieren. Und wenn er sich anfängt, spirituell zu orientieren, geht dieselbe Suche weiter, die auch vorher bestand in den materialistischen Dingen. Das heißt, er sucht dann nicht mehr nach Reichtum, Macht, Prestige oder Ansehen. Er sucht dann nach Erleuchtung, nach Einheitserfahrungen. Diese Suche bringt natürlich ein anderes Potenzial mit sich, dass tatsächlich durch diesen Verlauf Erfahrungen der Einheit, der Freude, des Friedens passieren können, die nachher, alleine wenn es nur mal hier und da mal für ein paar Sekunden sich zeigt, eine ganz andere Lebensqualität das Leben haben kann, als wie wenn es nicht so ist. Also könnte man auf der relativen Ebene sagen, ist der spirituelle Weg selber schon ein Geschenk, selbst wenn es bei der Suche bleibt, im Gegensatz dazu, gar nicht erst hier und da mal seine wahre Natur auf relativer Ebene gesprochen gekostet zu haben. Und so kann der Mensch auf der relativen Ebene einen spirituellen Prozess gehen und sich dort drinnen scheinbar entwickeln. Er kann lernen, in stiller Meditation den Frieden, das Sein, die Einheit, das Nichts, wie wir es auch nennen möchten, zu fühlen, zu spüren. Dann kann er anfangen, das in den Alltag zu integrieren. Dann kann er unterstützend zu spirituellen Veranstaltungen gehen. Er kann auch auswandern in die Natur, er kann auf einem Berg sehen. Jeder Mensch hat so seins. Er kann die Ernährung umstellen. Er kann also alles tun, machen und fördern, um das zu vertiefen. Aber es kann passieren, auf diesem spirituellen Weg, dass auf einmal klar ist, ich wache jetzt morgens auf, liege im Bett und das ist schon da, obwohl ich noch gar nicht meditiert habe, obwohl ich noch gar nichts, keine Methode und keine Technik oder kein Verfahren angewandt habe. Das ist auf einmal da. Und dann kann er bemerken, am Anfang dachte ich, ich muss was dafür tun, damit das kommt. Und jetzt auf einmal ist das schon da, bevor ich was dafür tue. Dann kann der Mensch die Vermutung haben, dafür kann man nichts tun, wie ich es einst dachte. Es passiert alles von selber. Und dann sagt man, dein Wille geschehe. Dann geht man durchs Leben und sagt, oh, jetzt ist es da, jetzt ist es weg, jetzt ist es wieder da. Und dann kann sich das weiterhin vertiefen scheinbar. Und irgendwann mal kann ein Moment kommen, wo ein Wissen da ist, aus sich selbst heraus. Weder kann man dafür was tun, noch kann man dafür nichts tun, sondern es gibt nur das. Dann ist dieses Zentrum, was circa ab dem dritten Lebensjahr passiert, schon so, sagen wir mal, transparent oder aufgeweicht, dass diese Seinsfühlung oder dieses Nichts oder Frieden, wie wir es auch nennen möchten, all die Namen treffen es nicht. Gleichzeitig, da es ohne Zweites ist, ist es auch all die Namen, die es nicht treffen können. Das ist also die gute Nachricht. Kann es dann so sehr aus sich selbst heraus schon klar sein, weder ein Handelnder noch ein Nichthandelnder, weder weiter noch Advaita, Dualismus, Non-Duality ist, alles nur bla bla, nur das. Und dann ist es eine sehr angenehme Phase, dass man vielleicht mal sich hinsetzt und sich entspannt und dann weiß man, das ist auch das eine, wenn man meditiert, dass man vielleicht dann mal nichts tut und es kommt von selber und dann weiß man, aha, jetzt zeigt sich das eine als Nichtstun. Aber bis zum letzten Moment bleibt ein Grundzentrum, vielleicht ganz subtil, vielleicht ganz fein, aber bis zum letzten Moment ist da noch so ein Gefühl von, ich spüre hier gerade Frieden. Oder vielleicht, ich spüre den Frieden nicht. Ich bin der Frieden. Bis zum letzten Moment wird das hier, was in Anführungszeichen hier fühlbar oder spürbar ist, als eine Erfahrung gesehen. So etwa wie, ich sehe den Baum, ich sehe den Himmel, ich spüre hier drinnen die Wärme, den leichten Zug, der vom Fenster kommt. Und so wie ich all diese Erfahrungen jetzt interpretiere, interpretiere ich auch das hier. Ich empfinde dieses Sein als eine Erfahrung, die ich fühle, die ich spüre, die ich vielleicht einst dachte, mir erarbeitet zu haben oder einst dachte, das ist von selber passiert. Es wird immer noch wie etwas empfunden. Bis hierhin. Bis zum letzten Augenblick. Ich, das Zentrum, circa ab dem dritten Lebensjahr, bis heute mit dem Sein. Sehr schön, sehr tief, sehr angenehm, das Leben sehr erfüllend. Keine Frage, aber noch eine Trennung. Ganz fein, aber da. Solange diese letzte feine Trennung da ist, ist die Suche da. Als Heilungsprozess. Innerhalb des Seins, als das Sein. Und dann? Bumm! Dann kann es passieren, dass klar ist, dass nichts hier passiert ist. Und das meine ich wortwörtlich. Nichts ist hier passiert, ist auf einmal klar. Da ist dann kein Peng und ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Kommt, ich helfe euch, ich übertrage es euch. Nein. Da ist kein Erwachen, da ist keine Erleuchtung. Da war nie eine Suche. Es gibt keine Menschen, die bewusst sind, die unbewusst sind, die Fortschritte machen. Das gibt's alles dann nicht mehr. Dann ist klar, das Göttliche ist das Absolute. Das Absolute kennt keinen Fortschritt. Das Absolute kennt keine Entwicklung. Es ist absolut. Nichts ist hier passiert. Nichts. Und dann geht man in die Stadt nach München und sieht da Millionen von Leuten rumlaufen und machen Party da. Das meine ich mit nichts ist hier passiert. Das, was da überall passiert, was täglich passiert, was gerade hier passiert, das meine ich mit nichts ist hier passiert. Ein anderes Wort dafür ist, wir können das alles hier, Frieden, Einheit, Stille, Weite, das Göttliche, das Nichts, wir können es auch Toastbrot nennen, es spielt keine Rolle, es sind nur Namen. Und all die Namen, die es nicht treffen können, sind auch das, weil das hier ohne Zweites ist. Aber das ist nicht so, weil ich das sage. Es ist so, weil es so ist. Ich weiß das nicht, dass es so ist. Aber es ist so. Und deshalb, weil es so ist, weiß ich es so. Der Vincenzo ist so, wie er ist, weil das hier so vibriert, wie es vibriert. Wir alle sind wir alle, weil das Sein so ist, wie es ist. Und wir und das Sein ist keine Trennung. Und wenn das Sein innerhalb seiner selbst als scheinbarer Prozess passiert, des Suchens, ist das trotzdem das Sein, das das Sein ist, als suchendes Sein. Aber es wird niemals ein findendes Sein geben, außer in der Story. In der Story kann es Menschen geben, die sagen, ich habe das Sein erkannt, ich habe es gefunden. Das gibt es auch. Und dann sind sie ein Jemand oder etwas, was was gefunden hat. Und alles, was man gefunden hat, wird man verlieren. Alles, was man hat, wird vergehen. Wenn man geboren ist, muss man sterben. Jesus sprach vom ewigen Leben. Vielleicht wusste Jesus nicht, dass er Jesus ist. Vielleicht haben die anderen ihn Jesus genannt. Vielleicht er selber wusste nichts davon. Das ewige Leben muss etwas sein, was weder Geburt noch Tod kennt. Gleichzeitig ist Geburt und Tod nicht getrennt von dem, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit, nur weil sie als Geburt und Tod passiert, heißt das noch lange nicht, dass es Tod und Geburt gibt. Denn was ich jetzt sage, kann man nicht verstehen, man kann es nur sein. Und die Wahrheit ist, man ist es auch schon, wenn man es nicht versteht. Das Sein passiert nicht als zwei. Das Sein manifestiert sich nicht als Kamera und irgendwann löst die Kamera sich auf und geht wieder in das Sein zurück. Und dazwischen gibt es dann irgendeine Grenze, wo man Gebühren zahlen muss. Nein, das Sein ist die zwei. Das Sein ist die Form. Die Form ist das Sein. Es gibt keine Trennung. Die Trennung ist das Sein und das Sein ist die Trennung. Die Vergänglichkeit ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist die Vergänglichkeit. Es gibt nur das eine, was scheinbar als zwei passiert. Und scheinbar heißt Nein. Und so ist die Lösung des Problems, dass es nur die Lösung gibt, hier zu sein. Und zuzuhören ist bereits das Gesuchte. Hier zu sein und sich zu fragen, was hier gerade gesprochen wird, ist das Gesuchte. Zu suchen ist das Gesuchte. Ein Gefunden haben wird es nicht geben. Denn wenn das hier aus sich selbst heraus klar ist, dann ist es nur noch Freude ohne Ursache. Und alles, was ich jetzt geredet habe, werdet ihr mir verzeihen. Alles, was ich sage, ist auf relativer Ebene nicht treffend. Man kann mit einer dualen Sprache das Non-Duale nicht erklären. Es ist Nicht schwierig, es ist unmöglich. Egal wie viele Knoten man sich in die Zunge macht. Aber da die Wahrheit absolut ist, wird aus sich selbst heraus klar sein, dass das Duale und das Non-Duale dasselbe ist. Also wer von euch gerne einen Weg geht und meditiert und Übungen macht und Yoga macht und Reiki macht und irgendwelche Zertifikate hat und so weiter, das ist das Gesuchte. Das ist bereits das Gesuchte. Genießt es. Wenn ihr euren Weg nicht genießen könnt, einverstanden. Dann seid einverstanden damit, dass ihr euren Weg nicht genießen könnt. Der Vincenzo oder ich, der Vincenzo, das Sein als ich, als Vincenzo sein, das hatte gar keinen schönen Weg. Ich hatte sehr starke Depressionen, ich habe jahrelang gelitten, ich fand die Suche absolut schrecklich. Ich habe alles dafür getan, damit sie aufhört, und ich habe absolut versagt. Die Suche konnte nie aufhören. Sie wurde noch mehr, weil ich versucht habe, dass sie aufhört. Alles, was man wegschiebt, wird stärker. Alles, was man zulässt, heilt. Aber ein Ich kann nicht zulassen, denn wenn ein Ich zulässt, ist das Ich kein Ich mehr. Und das Ich will nicht zulassen. Das Ich kann erzählen, ich lasse alles zu und leide trotzdem. Wo liegt wohl der Fehler? Aber es gibt keinen Fehler, weil das Ich braucht nicht zuzulassen. Das Ich braucht nicht erleuchtet zu werden. Was passieren kann, ist, dass das hier da ist und auf einmal erkannt wird, dass Ich auch das ist. Die Heilung ist, dass nicht du oder ich etwas erkenne, sondern dass das, was ich und du ist, aus sich selbst heraus, dass es aus sich selbst heraus klar ist, dass alles, was je ist, war und sein wird, bereits das ist. Und das ist, deswegen sprach Jesus von der Vorvergebung. Jesus' Aufgabe war, die Vorvergebung zu verkünden. Alles bereits vorvergeben, weil alles bereits das Gesuchte ist. Und das hier ist dieses Absolute. Wie Buddha auch sagt, wer wahrhaft versteht, verzeiht allem. Alles ist bereits verziehen, weil alles das Seine ist. Und so kann man in der scheinbaren Gegenwart, die es nicht gibt, die scheinbare Zukunft und Vergangenheit augenblicklich heilen. Weil alles, was je ist, war und sein wird, das ist, was du glaubst, gerade hier zu fühlen. Du fühlst das hier nicht. Du bist das auch nicht. Es gibt nur das. Und weil es das nur gibt, sitzt du hier und hast das Gefühl, du und ich zu sein. Das Sein ist kein System. Das Sein ist kein Prozess. Das Sein ist kein Fehler. Das Sein ist absolut. Das Sein ist Vollkommenheit. Das, was hier gerade sich zeigt, ist Vollkommenheit. Und das ist in Anführungszeichen fühlbar. Nicht als Emotion, nicht als Gedanke, nicht als ein vergängliches Gefühl, was jetzt da ist und gleich nicht, sondern als etwas Unbeschreibliches. Freude, die einfach ist. Und somit kommen wir wieder zum ersten Ausspruch. Das ist es bereits. Das hier, das ist es. Somit sind natürlich alle Fragen willkommen, als das sei. Alle Kommentare. Und ich habe natürlich noch was einfallen lassen, mal um was Neues mal zu machen. Aber natürlich freiwillig. Ich habe mich extra auf die Couch gesetzt. Das heißt, Fragen kann man stellen, von wo aus man möchte. Man kann auch nach vorne kommen, eine Frage näher stellen. Jetzt wird der Verstand natürlich sagen, wozu? Wenn alles das Sein ist, kann ich auch auf dem Platz sitzen bleiben. Das hat ja keinen Vorteil. Das stimmt. Da alles das Sein ist, kann man auch zu Hause bleiben. Man muss nicht hier hinkommen. Man kann jetzt auch irgendwo extra in Situationen sich hinbegeben, wo man leidet. Es gibt nur das Sein, als Leidsein, Glücksein, als Bodensein, als alles. Sein ist Sein, Punkt. Aber da das Sein ein Mysterium ist, wer weiß. Also spielt es einfach mal an. Man kann vom Platz aus fragen, man kann nach vorne kommen. Man kann auch nichts fragen und den Vögeln lauschen. Ändert nichts an der Realität. Das ist es.
Ich war gleich nach vorne, dass ich nicht wieder ganz zum Schluss was frage.
Ja.
Ich glaube, das passt zwar jetzt nicht so zum Thema, aber macht nichts, ne? Gibt ja nur das.
Genau. Meistens sind die Themen, die nicht passen, genau das, was das Zentrum zum Schmelzen bringt.
Sehr gut.
Ja.
Und zwar zum Thema Widerstand. Mhm. Kannst du mir sagen, was so der Unterschied ist zwischen einem natürlichen Widerstand oder ein natürliches Nein, wie sich das anfühlt im Gegensatz zu einem Ich-Widerstand? Also das ist meist eine Situation und woher weiß man, versuche ich jetzt gerade irgendwas zu flüchten, habe ich damit irgendwas zu tun? Oder ist es einfach ein natürliches Nein, eine Sache, nee, okay, das ist für mich nicht stimmig?
Sehr schöne Frage, sehr gut, sehr wichtig. Schau, wenn du zum Beispiel jetzt gefragt wirst, hast du mal Lust, Fallschirmspringen zu machen? Ja, klar, sagst du vielleicht, warum nicht? Wir sind zu zweit, aber wir haben nur einen Fallschirm. Und dann sagst du, nee, dann vielleicht doch nicht, wenn es nur einen gibt. Dann wirst du merken, ist das ein natürlicher Reflex, der sich gut anfühlt? Es ist ein ganz normaler Überlebungsmechanismus, dass du nicht Interesse hast, Fallschirm zu springen ohne Fallschirm. Und da kannst du dann spüren am Gefühl, dass du dabei unbefangen bist. Und wenn dich dann einer fragt, so was wie, ja, sollen wir nicht mal dahin gehen? Da war ich doch letztes Jahr an der Stelle und da ist doch das und das passiert oder wie auch immer oder so. Nee, möchte ich auch nicht so gerne. Nee, dann kann das immer noch sein, dass du einfach sagst, nee, das ist jetzt nicht meine Vorliebe, das hat mir damals nicht so gut gefallen. Aber wenn du merkst, dass in dir drinnen richtig sich etwas aufbraust und es sich ganz schlecht anfühlt und du auf einmal eine ganz starke, aggressive Haltung annimmst, dann merkst du, da ist ein Thema für dich. Da ist ein Thema. Wenn du eine aggressive Haltung merkst, die ganz extrem wird, unbegründet, das kennst du vielleicht manchmal, wenn du dich mit Menschen unterhältst, da stellst du so eine ganz lockere Frage oder du behauptest so ganz locker, oh, das ist aber heute so ein bisschen blass dein. Ja, was ist blass? Das ist von Chanel, das ist so, das ist so. Ne? Und da kannst du sehen, dass du vielleicht die Erwartung hattest, dass alle das jetzt so toll finden und auf einmal ist das nicht so. Und dann wehrst du dich dagegen, dass du keine Anerkennung kriegst. Bei den Eltern merkt man das. Man möchte ja so, wenn das Sein aus sich selbst heraus nicht klar ist, dann ist man praktisch innerlich so ein bisschen abhängig von anderen Menschen. Man will glücklich sein. Das Sein ist Glück, das fühlt man nicht. Also relativ gesprochen. Und dann sagt man, okay, dann brauche ich jetzt Ersatzbefriedigung. Und dann möchte man, dass alle Leute einen toll finden. Wenn die Leute das dann dir nicht geben und bestätigen, dann leistest du Widerstand. Und dann erkennst du immer wieder, wenn du eine sehr aufgebrauchte, aggressive, kann auch subtil aggressiv sein, aber das merkst du, Haltung gegen etwas hast, dann ist es immer mit einem Widerstand, mit einem Ich, mit einem Ego zu tun. In Wahrheit als das Sein. Und wenn etwas so flüssig und locker und angenehm ist. Zum Beispiel hier sitzt du, hier ist jetzt der Frieden. Das ist wunderbar. Und kommt eine normale Frage so und willst du auch einen Schluck trinken? Ich habe jetzt keinen Durst. Okay, dann nicht. Du merkst, hier braucht sich nichts auf.
Wie ist es denn zum Beispiel, wenn diese Aggression jetzt gar nicht, sag ich mal, dem anderen gegenüber ist, sondern vielleicht auch, ich sage jetzt einfach ein konkretes Beispiel von mir, weil sonst ist es vielleicht klarer. Vor kurzem in der Arbeit war es so, ich habe noch nach der Mittagspause und ich arbeite nur halbtags, kam ein Kollege rein und hat dann gesagt, ja, kannst du mir bitte noch das und das machen? Und ich wusste schon so, boah, wenn ich das jetzt alles mache, werde ich wahrscheinlich viel später nach Hause kommen. Und er hat das aber total so für selbstverständlich gesehen, ja, das kann man ja locker so in dieser Zeit schaffen. Für mich war klar, dass es überhaupt nicht zu schaffen in der Zeit. Ich habe dann gesagt, ja gut, ich mach's oder ich schaue, dass ich es hinkriege. Und habe aber davon eben diesen Widerstand gemerkt, so, eigentlich hätte ich sofort vielleicht Nein sagen sollen. Er hätte mir das heute Morgen vielleicht sagen können. Dann hätte ich was anderes irgendwie schieben können. Und dann habe ich dann angefangen, das zu machen und wusste, okay, also ich schaff's nicht. Also entweder gehe ich jetzt einfach eine Stunde später oder ich mach's nur zur Hälfte oder was auch immer. Und dann wurde der Widerstand irgendwie so groß, dass ich den Eindruck hatte, ich bin jetzt gerade mir selber gegenüber eigentlich untreu. Also ich hätte eigentlich zum Beispiel Nein sagen sollen, aber habe mich sozusagen selber vielleicht hintergangen und da war wieder Widerstand gegen mein eigenes Verhalten gegenüber.
Ja, das kann ja auch sein.
Aber das ist dann auch eben das Ich. Oder wie würdest du es in diesem Fall?
Ja, schau. Das Ich ist ja nicht etwas, was mal kommt und was mal geht. Mhm. Auf relativer Ebene, circa ab dem dritten Lebensjahr, man sagt es so, man kann es nicht genau sagen, ne? Es kann auch ab dem ersten sein. Die ersten Prägungen finden sogar schon im Mutterleib statt. Aber man sagt, ab dem dritten ist dieses totale Abkapselung passiert, sagt man in der Regel. Mhm. Ich habe so circa selber gesehen bei meiner eigenen Tochter, dass es sich so circa in dem Zeitraum verhält. Also man kann sagen, das Ich ist etwas, was scheinbar permanent da ist. Es ist nur mal stärker ausgeprägt, mal weniger, je nachdem, wie gerade die Bewusstheit da ist oder mal im Vordergrund ist, mal mehr im Hintergrund ist, wenn wir das mal so jetzt bildlich relativ darstellen. Und so kannst du nicht davon sprechen, dass das Ich jetzt da ist und jetzt handle ich aus mir selbst heraus. Mhm. Das Gefühl zu haben, jetzt handle ich aus dem Sein heraus, und jetzt handle ich aus dem Ego heraus, ist beides dasselbe. Es ist Ego. Das Sein kennt sich selbst nicht. Es ist so absolut, dass es sich selbst nicht kennt. Das bedeutet, ich weiß aber, was du meinst. Das erkläre ich dir jetzt. Mhm. Du kannst erst wahrhaft du selbst sein, wenn du gar nicht mehr die Unterscheidung kennst. Mhm. Zwischen authentisches Handeln und Ego-Handeln. Solange du die Unterscheidung kennst, wer kennt die Unterscheidung? Das, was sich selbst nicht kennt, was ohne Zweites ist, oder etwas Relatives, was auch das ist, was ohne Zweites ist, was aber als scheinbar innerhalb seiner selbst als abgekapselt passiert. Also das Letztere. Mhm. Daher kannst du jetzt erkennen, das ist auch so eine Grundsäule, von der wir gestern Abend noch gesprochen hatten, vorm Rausgehen. Mhm. Siehst du? Diese Grundsäulen, es ist praktisch, darüber manchmal zu reden. Jeder Fortschritt, jedes Aufräumen innerlich, und jede Unterscheidung, wann handle ich bewusst, wann handle ich aus dem Ego, ist letztendlich Ego. Mhm. Aber das ist kein Problem. Ego ist das Sein, als Ego sein. Das ist kein Problem. Ich erkläre dich jetzt hier für gesund. Keine Angst. Und die Lösung wäre natürlich, nehmen wir statt das Wort zulassen, weil wenn man das Wort zulassen redet, dann das Ich mag dieses Wort und will damit was machen. Nehmen wir mal von fühlen. Mhm. Fühlendem Sehen. Mhm. Einfach sehend fühlen. Einfach etwas beobachten. Einfach fühlbares Schauen da sein lassen. Das geht weniger nach Tun für das Ich, wenn man so redet. Ne? Das heißt, du siehst jetzt auf der Arbeit, ich nehme dein Beispiel nochmal. So, ich sitze da, jetzt kommt der nette junge Mann. Hier, komm, mach mal bitte noch. Da muss nur ein paar Stunden länger hier sitzen. Und dann irgendwie passiert es manchmal, dass man irgendwie dann sagt, ja, okay, gut. Und nachher sagt, ah, nein, hätte ich es doch nicht gemacht. So, und dann schauen, die Situation, was gesagt wurde, was du gesagt hast, die Reaktion nachher, die das wieder reparieren wollen. Das heißt, innerlich kommen vielleicht noch ein paar Gedanken, ich habe das jetzt gemacht, weil das ja ehrenhaft ist, weil das spirituell ist, weil man ja auch geben soll und nehmen soll. Dann kannst du diese ganzen Reparaturmechanismen des Ichs sehen, wie es versucht, die Story, die gerade passiert ist, zu rechtfertigen und zu reparieren. Und du bleibst, pst. Der ist nur dieses, ne? Vielleicht ist es auch nicht da, weil du dich so ärgerst. Gut, dann beobachtest du das, die Abwesenheit davon. Du siehst einfach nur, was ist, lässt zu, was ist, du lässt deine Abwehr zu, du lässt deinen Widerstand zu, du lässt zu, dass da Freude oder Leid ist, du lässt einfach nur zu, du lässt auch das Zulassen zu und das Nichtzulassen zu. Was passieren kann, ist auf einmal, dass das da ist und alles in dem aufgeht. Dann ist nichts anders, Die Formen sind immer noch 1:1. Du sitzt da eine Stunde länger, aber auf einmal ist da Freude und Friede ohne Ursache. Und das, was du dir versprochen hast, dieses Glück, was du haben könntest, wenn du eine Stunde früher die Arbeit verlässt, dieses Glück, was du dir versprochen hast, indem du früher von der Arbeit kommst, das hast du auf einmal, obwohl du eine Stunde länger bleibst. Mhm. Weil der Zauber ist, nicht die Formen sind schuld, dass wir glücklich oder unglücklich sind, sondern wenn wir wissen, was die Formen sind, sind wir grundlos glücklich. Und das verändert noch meistens die Form. Das heißt, du kannst mit dem, was du nicht willst, genauso glücklich sein wie mit dem, was du willst. Und weil du dann auf einmal glücklich bist mit dem, was du nicht willst, verzaubert sich meistens auf der relativen Ebene im Außen die Dinge, die du eigentlich nicht wolltest, entsprechend dem, was du auf einmal weißt. Man sagt, das Sein, diese Fühlbarkeit, will sich als das im Außen auch erfahren, als was es sich selber weiß. Und so könntest du dann beim nächsten Mal durch die Bewusstheit erst gar nicht ihm das Angebot machen und sagen, hör mal, heute möchte ich gern früher weg, meine Stundenzeit ist um, vielleicht ein andermal. Mhm. Und falls du dann doch nochmal so reagierst, weil du vielleicht ein Muster von dir das so gerade wollte und du haderst dann nachher mit deinem eigenen Muster, kannst du es auf einmal da sein lassen und bist dann trotzdem happy mit dieser Entscheidung, obwohl du doch eher was anderes gehabt hättest oder was etwas haben hättest können oder wollen. Und so nach und nach legen sich die Dinge. Desto bewusster du wirst, desto besser verläuft dein Leben. Bis hierhin jetzt habe ich geredet. Jetzt muss ich natürlich etwas sagen, was das, was ich bisher alles gesagt habe, nochmal zerstört. Ne, weil ich möchte ja nicht, dass ihr jetzt hier mit einem mit etwas nach Hause kommt.
Ratgeber.
Ne, ich will euch da hier keinen Kuchen mitgeben, ne, der nachher dann Löcher in den Zähnen macht. Sondern letztendlich ist alles, was ich hier bis hierhin gesagt habe, das Sein als sein eigener Ablauf. Das Sein ist sein eigener Entwicklungsprozess. Das Sein ist seine eigene Fragenstellung, seine eigene Fragenbeantwortung. Das Sein ist das, was ist, exakt so wie es ist. Und deshalb ist alles und ist alles nicht, weil es nur dasselbe gibt. Und dasselbe ist dieses Nichts, was nicht je passiert ist. Und trotzdem dann nicht verschieden ist von dem, was scheinbar passiert. Und so kannst du immer wieder als das Sein erkennen, aha, so habe ich jetzt gerade reagiert, einverstanden, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und jetzt, wenn es schon so ist, okay, gar nicht so mal so schlecht, falsche Entscheidungen zu treffen. Fühlen sich ja fast genauso gut an wie richtige Entscheidungen. Mhm. Weil was wir alle lieben, ist uns selbst. Das Sein ist reine Selbstliebe. Und die Selbstliebe ist in jedem Topf, in jedem Boden, in jedem Tisch, in jeder Wand. Mhm. Aber die ursprüngliche Frage war Widerstand. Es gibt letztendlich keinen Unterschied zwischen wann handle ich aus Ego und wann handle ich aus dem Sein. Weil das Sein kennt keine Unterscheidungen. Das Sein ist alles, was ist. Das Sein ist auch das Ego-Sein. Aber desto mehr du fühlst, was du bist, desto mehr erkennst du, dass du das nicht fühlst, dass du das nicht bist, sondern dass es nur das gibt. Und dann ist da Freude ohne Ursache und das Leben hat zwar immer noch seine Auf- und Abs, aber dann ist das eine Freude, Auf- und Abs zu haben. Hier passieren auch Auf- und Abs. Ich biege auch manchmal verkehrt irgendwo ab und denke, oh, Mist, verfahren, jetzt muss ich wieder zurückfahren. Oder stehe irgendwo im Stau, wenn ich anreise und denke, ja, in einer Stunde habe ich Satsang, habe noch nicht gegessen und ja, und dann kam ich in Freudenstadt direkt auf die Bühne hoch, hatte noch Pizza im Mund und okay, gut, da bin ich und das passiert alles.
Könnte man dann sagen, um es jetzt doch nochmal irgendwie praktisch runterzubrechen?
War das nicht praktisch? Habe ich Chinesisch gesprochen?
Aber dass man so sagen könnte, kümmere dich nicht gar nicht so, wie du selbst reagierst in dem Moment, sondern sei einfach sozusagen, wie du sagst, diese fühlende Schauen. Und,
das ist ein Versuch, das
ja,
Wort.
Ja,
das hier ist keine Emotion, das kann man nicht fühlen.
Das ist unbeschreiblich. Ja, ich weiß. Du benutzt die Sprache wie ich.
Ja.
Genau. Ja, bleibe beim Fühlen.
Kümmere
ja,
dich
ja.
gar nicht so darum, ob du jetzt eine richtige oder eine falsche Entscheidung triffst, sondern bleibe dort, wo was schon ist.
Ja.
Und dann ist es auch nicht so schlimm, eben ob richtig oder falsch. Und das nächste Mal machst du es vielleicht dann entweder so oder so, aber es ist nicht mehr so, hat nicht mehr dieses Gewicht, dass man dann sich vielleicht auch im Nachhinein aufregt, verdammt, jetzt habe ich mich schon wieder falsch entschieden.
Ich gebe dir noch einen Tipp mit richtig und falsch. Wenn ich im Leben alles richtig gemacht hätte, und das muss man jetzt sinngemäß verstehen, säße ich nicht hier. Mhm. Wenn ich alles richtig gemacht hätte, wäre ich auf relativer Ebene gesprochen, ich bin nämlich sehr glücklich, jetzt hier zu sein, wäre ich jetzt nicht glücklich. Weil richtig und falsch, was ist das? Es gibt so ein schönes Sprichwort in Italien. Die Mauer, die einstürzt, wird zur Straße. Da fährt dann der Schulbus lang. Was ist richtig und was ist falsch? Es gibt Dinge, die fühlen sich eindeutig falsch an. Es gibt Dinge, die fühlen sich eindeutig richtig an. Aber mal so im Gesamten, was ist richtig und falsch? Ein Beispiel, du gehst jetzt zur Arbeit, du magst sie nicht. Wenn du sie aber kündigst, dann nachher hast du dadurch irgendwelche Nachteile. Auf einmal wirst du gekündigt. Dann freust du dich. Jetzt gehst du zum Arbeitsamt, sagst, hier, ich bin gekündigt worden, ich brauche kurz Hilfe, ich suche mir jetzt eine neue Arbeit. Es gibt manche Menschen, die freuen sich, wenn sie gekündigt werden, und andere weinen. Andere sagen, glücklich verheiratet. Andere sagen, glücklich geschieden. Es ist relativ. Was ist richtig, was ist falsch?
Klar.
Ne? Und wenn man das jetzt noch mal ein bisschen mehr in dieses scheinbare Spirituelle geht, ne? Es gibt keine Spiritualität, weil es kein Normalsein gibt. Was ist spirituell, was ist normal? Ne? Also in Bezug auf, was kann ich jetzt da tun, was richtig oder falsch wäre. Aber du hast es natürlich exzellent gesagt. Ich stimme dir zu. Versuch einfach da, wo du bist, bewusst zu sein. Achte nicht so wirklich darauf, was passiert, was du sagst, wie du reagierst, sondern beobachte einfach nur dich selbst. Gurdjieff nannte es Selbstbeobachtung. Er meinte, zieh bei allem, was du erfährst, immer ein Pfeil zu dem hin und zu dem zu dir zurück. Immer zwei Pfeile. Selbstbeobachtung. Das heißt, wenn du dein Verhalten beobachtest, bist du dein Verhalten nicht mehr. Dann bist du das, was das Verhalten von dir komplett beobachtet. Und dann geht das, was du beobachtest, in dem auf, was du bist. Und dann weißt du, nichts ist hier passiert. Ich glaube, Gurdjieff heißt das, glaube ich. Genau.
Hast du richtig in der Sprache?
Gurdjieff, genau. Meine Frau korrigiert mich immer dann wieder. Das war immer auf Russisch. Gurdjieff. Ja. Und das ist der Zauber. Der Zauber ist, die Verrücktheit, nicht mit der Verrücktheit zu kämpfen, nicht die Verrücktheit transformieren zu wollen, umleiten zu wollen, mit der Verrücktheit umgehen zu wollen, sondern die Verrücktheit zu sehen. Wenn du die Verrücktheit siehst, bist du sie nicht. Und dann geht sie in dem auf, was du indirekt erkennst. Du kannst dich selber nie direkt erkennen. Du kannst die indirekt erkennen. Und wenn diese indirekte Erkennung passiert, gab es nie eine Erkenntnis. Weil das, was ohne Zweites ist, kann nicht identifiziert sein, kann nicht sich selbst erkennen, kann nicht suchen. Also würde ich dabei bei deinem Vorschlag bleiben. Da, wo du bist, jetzt gerade, das ist da. Du bist das. Es gibt nur das. Das ist der Alltag. Das ist das Hiersein. Das sind die ganzen Fehlentscheidungen und die guten Entscheidungen. Und die Fehlentscheidungen werden jetzt immer mehr abnehmen, wenn das da ist. Und die Guten werden immer mehr gestärkt. Und irgendwann mal weißt du nicht mehr, was gut und schlecht ist. Da kennst du nur noch das.
Und es spielt keine Rolle dann mehr, ob es gut oder schlecht ist.
Das als dein Leben. Bei mir läuft nicht immer alles glatt und es ist total bedeutungslos.
Danke.
Super. Bequem die Couch, ne?
Ja.
Ich habe eine Frage, Vincenzo.
Bitte.
Und zwar hattest du gestern Abend gesagt, so die Kraft der Wörter oder die Kraft der Unterscheidung, wenn du sagst, es ist, oder so wie du es ausdrückst, das ist, oder ich bin. Und ich weiß nicht mehr, wie du das genau gesagt hast, aber es war irgendwie so der gesamte Zusammenhang, dass einen dann die Wörter entweder mehr oder weniger berühren oder treffen.
Mhm, ja.
Und ich habe das dann natürlich auf mich dann angewandt. Wie sieht es denn da bei mir aus? Also ich persönlich, wobei es ein totaler Blödsinn ist, was ich gerade sage, mir liegt es tatsächlich mehr, wenn das große Ich, also nicht, dass ich das kleine Ich bin, sondern das große Ich, damit kann ich mehr anfangen. Mhm. Das ist mir, kann nicht sagen warum, aber es fühlt sich für mich angenehm
an. Ja. Dann benutzt du das, dann werde ich ab jetzt, wenn ich mit dir rede, vom großen Ich reden. Das ist doch gar kein Problem. Weißt du, ich könnte jetzt sagen, nee, das ist alles ein Konzept. In Wahrheit gibt es nur das Nichts, das scheinbar als etwas passiert und es gibt kein großes Ich. Das könnte ich jetzt sagen, als Impuls. Aber muss ich nicht. Ich kann auch sagen, ja, dann das große Ich, hier, große Ich, hier. Große Ich, das große Ich ist ohne Zweites. Ist nur Blabla. Und Blabla ist das hier. Das hier als Blabla. Hier geht es nicht darum, das ist es. Das hier. Und das da nicht. Das ist Quatsch.
Alles dasselbe.
Nur dasselbe. Alles ist dasselbe und dasselbe ist alles. Hier ist nur das, was man... Man kann es auch sagen, Energy, nur das hier, diese Freude, diese Stille, diese Weite, dieses Ich, große Ich. Ich glaube, Ramana Maharshi nannte es Ich, glaube ich. Und Nisa Gagata nannte es auch, glaube ich, in seinen Büchern. Ich habe diese drei Teile zu Hause gehabt und da hat er immer unterschieden. Ich in klein geschrieben und dann Ich in ganz fett groß geschrieben. Das Ich bin, hat er gesagt. Nee, ich bin. Okay. Gut, nee, bei dir bleiben wir beim großen Ich. Gut, Ich groß geschrieben. Ja. Ja, das hat was mit, schau, dasselbe passiert als 7 Milliarden und bleibt dasselbe als 7 Milliarden. 7 Milliarden mal dasselbe. Als dasselbe. Und da hat jedes selbe als 7 Milliarden verschiedene Menschen von mir aus seine Resonanz, seine Vorzugsweisen und dein System auf körperlich-geistiger Ebene ist halt so gestrickt, dass du dieses Wort dazu die Affinität entwickelst oder hast, dass das in dir nachher diese Umschaltung macht. Ne? Und bei jemand anders dann, welches große Ich? Gibt es ein kleines, ein großes, ein mittleres? Welches ist jetzt das teuerste? Welches Ich? Ja, ne? Es ist so. Ja. Und vielleicht noch ganz interessant. Auf dem spirituellen Weg als das Sein. Ich sage nicht, dass es einen spirituellen Weg gibt. Es gibt auch keinen normalen Weg. Auch keinen weltlichen Weg. Das, was ist, ist das Sein. Punkt. Und das Sein als spiritueller Weg, da sind die Dinge, die weltlicher Natur sind, auf der konditionierten Ebene immer die Hauptursache, relativ gesprochen, für die Verwicklung, für die Identifikation, für das Zentrum. Kein Mensch hängt scheinbar in der Identifikation fest, weil er noch nicht verstanden hat, wie das Sein funktioniert. Sondern weil in der Vergangenheit auf der menschlichen Ebene irgendwelche Dinge passiert sind, wir können es auch Traumen oder was auch immer nennen, die er nicht, ich will jetzt nicht zugelassen hat sagen, sondern die er nicht gefühlt hat, die er nicht geseint hat, die er nicht bedingungslos geliebt hat, die er nicht da sein lassen hat. Ne, sagen wir es einfach mal so, relativ gesprochen, als das Sein. Und dann schiebt er das von sich weg und sagt, ich werde jetzt meditieren und das und dies und das und was es alles gibt. Aber in Wahrheit macht er das nur, um das einmal fühlend zu betrachten. Wenn er direkt all das, was ihm widerfahren ist in der Kindheit, ich empfand meine Kindheit als absolut schrecklich, als absolut traumatisch. Also ich habe alles, was mit meiner Kindheit zu tun hat, komplett weggeschoben. Ich wollte noch nicht mal da, wo ich aufgewachsen bin, hinfahren, weil ich gar nicht in Verbindung, in Berührung kommen wollte mit der Vergangenheit wieder. Und ich habe das Leid auf die Form interpretiert. Das ist ungefähr so, wie wenn man mal ein französisches Baguette gegessen hat in Deutschland und es hat einem nicht geschmeckt, dann sagt man, ich fahre niemals nach Frankreich. Ich mag Frankreich nicht. Versteht ihr? Man interpretiert eine Sache auf eine ganze Nation oder auf ein ganzes Dasein. Und so waren in meiner Kindheit bestimmte Muster, die ich nicht geliebt habe, nicht angenommen habe. Aber es ist normal, das ist der Job von Vincenzo. Der Job von Vincenzo als identifiziertes Sein ist, Widerstand zu leisten. Der Vincenzo hat seinen Job super gemacht. Er hat gegen alles Widerstand geleistet. Was soll er sonst machen? Dafür ist er gemacht worden in dem Sinne. Bildlich betrachtet jetzt, ne? Und dann diese ganzen Methoden und Übungen, die ich gemacht habe, und ich habe wirklich alles gemacht. Handstand, Kopfstand, Bäume geklettert, tralala, in den Wald, also wirklich alles, was du machen kannst, habe ich gemacht. Um irgendwann mal letztendlich nur scheinbar zu erkennen, das, was passiert ist, ist passiert, es ist vorbei, es kommt immer wieder und klopft an. Und ich schaue es mir einfach mal fühlend an, inklusive der Reaktionen und Widerstände noch dagegen. Und dann ist es weg. Wie ein Stück Eis, was du in den Ofen legst. Das Ego holt das Eis raus, tut es immer in den Kühlschrank zurück. Aber lass es mal im Ofen drin, es ist ganz schnell weggeschmolzen. Dann bin ich wieder in die Kindheit zurückgegangen. Ich bin wieder an die Orte gegangen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich gespielt habe, habe alte Sachen eins zu eins vorgefunden und habe auf einmal gedacht, und das meine ich ernst, ich hatte die schönste Kindheit auf der Welt. So kam es mir vor. Verstehst du, was ich meine? Auf einmal war alles geheilt. Die Kindheit, die Sachen, die Erlebnisse, alte Verletzungen, zwischenmenschliche Beziehungen, alles war auf einmal geheilt. Irgendetwas energetisch Feinstoffliches an Gefühlen nehmen wir ein Leben lang mit uns, ohne es zu merken, und interpretieren es auf die Form. Und wenn das gesehen wird, das Sehen ist wie Licht und alles, was dem Licht ausgesetzt wird, wird selbst zu Licht, dann ist es geheilt. Und dann erkennst du, das ist die vollkommenste Welt. Und auf einmal werden die Nachrichten sogar noch milder, wenn du das siehst und scheinbar ausstrahlst, ohne auszustrahlen. Nur scheinbar, nicht wirklich. Es ist immer wieder ein Mysterium. Also das wäre eine scheinbare Abkürzung. Eine scheinbare Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung, weil es kein Ziel gibt. Aber nur scheinbar, dass man nicht nur guckt, wie kann ich jetzt hier, sondern auch das, was hochkommt. Ah ja, da ist es. Einverstanden. Komm hier, setz dich hin, Leid, ja. Ja, komm, bist du da? Okay. Und dann fängt das Leid an, mit dir zu reden, zu erzählen und du bleibst ruhig und dann drehst du dich um. Oh, es ist ja weg. Es ist ja nie da gewesen. Der Zauber ist das Feuer. Das hier ist ein Feuer, was das Eis der Vergangenheit zum Schmelzen bringt. Alles bildlich mal gesprochen. Und jetzt hier? Es ist genau wie zu Hause oder auf der Arbeit. Oder bei den Eltern, die letzte Prüfung für den sogenannten Erleuchtungsgang. Man besucht die Eltern. Hallo Mama und Papa.
Oder man wird besucht von den
Eltern. Ja, hey, Moment. Wir sind ja beim Du jetzt. Ja, ne? Seit gestern. Ja. Du hast auch Eltern.
Ja, ne? Hab ich schon
so,
jetzt.
Das heißt, ich spreche dich damit ja auch an.
Ja, ne? Habe ich mich auch sehr betroffen. Ne? Und sag nicht, dass ich Ausnahme für die Gegend.
Und damit, jetzt ist es ganz interessant, damit etwas da ist, muss es nicht physisch da sein. Manche Menschen haben bis zum Lebensende mit ihren Eltern einen Konflikt, obwohl sie scheinbar lange nicht mehr zu besuchen sind.
Oder schon gestorben sind.
Das meine ich damit, genau.
Also das hast du jetzt gemeint.
Ja, also das Beispiel
ja,
jetzt.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Das kommt jetzt.
Jesus hat gesagt, ich habe keine Eltern. Mhm. Ich habe keine Eltern. Wenn man keine Eltern hat, dann weiß man seine Eltern zu schätzen. Dann liebt man sie. Mhm. Wenn das Leben, was das Denken interpretiert als Sein, was in Wahrheit Illusion ist, wenn das sich auflöst, dann liebt man das Leben, dann ist es nur noch Liebe. Aber wenn ich so rede, denke dass ich meine jetzt, dass die Wand sich auflöst, dass ich denke jetzt vielleicht, dass ich mich auflöse, dass ich nur noch in einem leeren Raum bin und dann Om und Krishna singe und alle. Nein, das meine ich nicht damit. Ich meine diesen Schleier, dass der sich auflöst. Und dieser Schleier löst sich nicht auf, indem er weg ist. Du kannst weiterhin den ganzen Tag denken, ich bin der und der oder die und die und das ist mein Leben und das ist eine Wand und das ist ein Boden und setzt überall deinen Stempel drauf. Das kannst du weitermachen. Das wird wahrscheinlich auch weiter passieren. Wir brauchen den Verstand, um zu kommunizieren. Menschsein heißt auch Denken. Ohne Denken kannst du kein Mensch sein. Ein Mensch mit Alzheimer zum Beispiel kann nicht mehr funktionieren in der Welt. Der weiß nicht mehr, wo der wohnt, der findet den Weg nach Hause nicht wieder. Er hat noch eine Funktion, aber eine sehr geringe. Das Menschsein zum Erblühen zu bringen, heißt täglich zu denken. Das Gehirn ist wie eine Drüse, deren Funktion ist, zu denken. Die Frage ist nur, ist es kreativ? Das ist destruktiv. Wie ist das Denken? Wenn das hier aus sich selbst heraus klar ist, ist es wunderbar. Wenn das hier scheinbar aus sich selbst heraus blockiert ist, dann ist es mal so, mal so. Und das ist, wie ich schon zu der Einführung sagte, der Heilungsprozess. Und so ist die Liebe zu den Eltern, zu den Wurzeln, zu allem, was ist, zu wissen, was alles ist. Was hat sich hier geändert gegenüber vor, sagen wir mal, circa 3 Jahren jetzt? Also es gibt keine Zeit, es gibt kein Ereignis. Wir reden jetzt nur an der Geschichte. Was hat sich circa geändert in 3 Jahren? Nichts. Der Vincenzo ist noch genau wie vorher. Aber etwas ist anders. Und zwar die Erkenntnis, die ich nicht habe, die keiner haben wird, dass nichts hier passiert ist. Dass da nur das eine ist. Das eine als das Leben. Und dann sind die Eltern auf einmal Liebe. Dann ist Streiten und Konflikte haben auch bedingungslose Liebe. Das Ich hat einen genauen Plan. Wenn ich erleuchtet bin, dann lächle ich immer, bin immer freundlich und alle Menschen lieben mich. Das ist der Plan vom Ego. Aber bedingungslose Liebe kennt das Ich nicht. Bedingungslose Liebe ist so bedingungslos, dass das Ich mit all seinen kranken Vorstellungen auch bedingungslose Liebe ist. Das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen wie, vielleicht zum Schluss das letzte Beispiel, wenn man jetzt einen dunklen Raum hat und man hat so ein kleines Licht, das ist dann so, dass man anfängt, das Sein zu spüren, was ja eine Vermutung ist. Man kann das Sein nicht spüren, weil das, was ohne Zweites ist, wer soll das spüren können, was ohne Zweites ist? Das ist ja gar nicht möglich. Das ist nur eine Vermutung. Und das ist so eine Taschenlampe, die leuchtet mal nach links, mal nach rechts. Aber das Licht sieht nie alles. Es sind immer zu viele bedeckte Stellen im Raum, die man nicht sehen kann. Und auf einmal passiert das Peng, dass du den Lichtschalter anmachst. Aus allem, auf einmal gleichzeitig ist das Licht da. Das ist dann diese Bedingungslosigkeit von Licht, von Liebe, von Einssein. Und dann ist da keine Selektion mehr von gut, schlecht, richtig, falsch, erleuchtet, nicht erleuchtet, duale Lehre, nicht duale Lehre. Das ist ein Quatsch. Quatsch ist das eine, als Quatsch sein.
Ich habe gestern Abend mit der Inge vor der Tür draußen ein bisschen gesprochen und mir kam es gestern so vor, da kommt es eigentlich oft so vor, als wenn ich das intuitiv, was du sagst, alles verstehen würde. Also irgendwie ist da überhaupt kein Zweifel, obwohl es gar nicht verstehen kann. Und Ines hat gestern so ein schönes Beispiel gesagt, es ist so, als wenn dir ein Wort fehlt, es liegt da auf der Zunge und plötzlich fällt es dir wieder ein. Das kommt aus dem Nichts und du weißt nicht, wo es herkam. Und wenn du das holen willst, weil du es unbedingt haben in dem Moment brauchst, findest du es nicht, du verscheuchst das noch mehr. Mhm, und so ähnlich würde ich sagen, ist das als Vergleich. Also war für mich ein wunderbares Beispiel. Kann man es so sehen?
Das heißt, du hast jetzt nicht gesagt, welches Beispiel das war, sondern du meinst generell einfach.
Ein Wort, das dir an der Zunge liegt. Und du kommst nicht auf. Plötzlich ist es da. Das ist es.
Ja. Ja, jein. Ja und nein. Ja und nein, beides. So eine Art Geistesblitz, in anderen Worten, so eine Art, aus dem Nichts kommt manchmal eine Erkenntnis. So eine Art, das ist es. Ne? Das meinst du. Du kamst nicht drauf, wenn du es gesucht hast, aber irgendwie hat jemand einen Impuls gesagt und peng, dann war es da.
Ja, ohne jemand.
Einfach so aus, einfach oder das, einfach aus dem Nichts, genau.
Tag, du sitzt auf der Toilette, bumm.
Ja.
Das Wort hat es die tagelang gesucht.
Genau. Ja, das kann einfach so passieren, das kann sein, wenn einen anderen Impuls gibt. Du, bei dir warst jetzt aus dem Nichts gekommen. Auf relativer Ebene, solange ein Zentrum besteht, aber das Zentrum ist das Sein. Wenn ich jetzt sage, solange bei dir ein Zentrum besteht, könnte es sein, dass irgendetwas in dir das als eine Beleidigung sieht. Ne? Der sagt, dass ich ein Zentrum habe, ich habe kein Zentrum, ich bin erleuchtet, ich habe keins. So, wenn mir einer sagt, dass ich ein Zentrum habe oder dass ich verrückt bin, ja, von mir aus gerne, warum nicht? Einverstanden, gut. So, also nur, das wollte ich nochmal gesagt haben. Scheinbares Zentrum heißt keins. Also solange ein scheinbares Zentrum passiert, du bist das Höchste, du bist das große Ich, gebe ich dir auch schriftlich, dass du das große Ich bist. Alle von mir aus. Scheint es so, dass etwas aus dem Nichts kommt. Peng, und es ist da. Direkt oder indirekt. Und das ist eigentlich relativ gesehen nichts Besonderes, weil wenn du vom Tiefschlaf erwachst, ist ja auch peng auf einmal dein Zimmer da, eine Welt da, Berge da und ein Himmel da. Weil du gehst abends schlafen, dann kommen ein paar Träume, dann in deinen Träumen vielleicht hast du die Rolle und auf einmal ist da nichts. Und wenn ich sage nichts, meine ich nicht, dass du da irgendwo sitzt im Dunkeln und sagst, so, jetzt warte ich, wann ich aufwache. Nichts heißt nichts. Da ist kein Dunkel, kein Schwarz, kein Leer. Da ist... Okay? Und auf einmal, peng, gehen die Augen auf. Nur weil das jeden Tag so passiert, kannst du ja nicht sagen, dass das nichts Besonderes ist. Und wenn dann ein Gedanke mal so passiert, sei es was Besonderes, weil er nicht jeden Tag so passiert. Die Blutlinie ist also die gleiche. Die Wurzel ist die gleiche aus allem. Alles kommt aus dem Nichts. Das Entscheidende ist, wenn das letzte Zentrum durchschaut wird, hat es es nie gegeben. Dann weiß man, alles, was ich hier geredet habe, kann man verzeihen dann. Ich habe es benutzt, weil wir nur diese Sprache haben und weil diese Sprache auch das Sein ist. Dann erkennst du, dass nichts aus dem Nichts kommen kann. Dass es keinen Tiefschlaf gibt, aus dem bumm die Welt da ist. Dass es keinen Impuls gibt, bumm, der aus dem Nichts kommt. Und den hätte ich niemals mit Gewalt fischen oder suchen oder haben können. Sondern du erkennst, dass das, was nichts ist, was scheinbar hier vibriert, schon alles ist, was je ist, war und sein wird. Und da kann es kein von A nach B kommen. Kein von 0 auf 100, kein von nichts zu etwas. Trotzdem gebe ich dir vollkommen recht, werden weiterhin Dinge aus dem Nichts kommen, eine Erkenntnis, eine Idee. Wie kriege ich jetzt die Tür geöffnet? Ah, so, genau, das wird weiterhin alles passieren. Aber die Empfindung wird nicht mehr da sein, dass eine Art Blitz aus dem Nichts kam. Da wird immer diese Stille, friedliche Selbstverständlichkeit da sein, dass es nur das gibt, was Jesus das ewige Leben nannte, das Nichts nannte. Nur deine Natur, nur das große Ich. Es wird immer nur das große Ich empfunden, als Geistesblitz, als Tiefschlaf, als Wachen, als Träumen, als Leben, als Inspiration, als Intuition. Immer das große Ich, nur das große Ich, Punkt. Jetzt sagst du, das weiß ich alles. Ja, es ist wie mit dem Kind. Das lernt auswendig. 4 plus 4 ist 8. Oh, junger Mann, wie alt bist du? Kannst du schon rechnen mit 3? 4 plus 4 ist 8. Wie viel ist denn 2 plus 2? 8. Das Kind hat nur auswendig gelernt, 4 plus 4 ist 8. Rechnen hat es nicht gelernt. Jeder kann sagen, nichts ist dir passiert. Es gibt nur das eine. Das kann jeder sagen. Und jeder ist das auch, auch wenn er es nur sagen kann. Und wenn er es dann weiß aus sich selbst heraus, ohne dass noch einer da ist, der es wissen könnte, ist er nicht mehr geworden, als wo er es nur gesagt hat. Es gibt keine Entwicklung, nur scheinbare, als das Sein. Das Sein als Entwicklung, als sein eigener Entwicklungsprozess. Die Reise ist das Ziel.
Ich habe so viele Fragen, ne? Ich weiß nicht genau, was ich anfangen soll. So, als Kind, hast du gesagt, weiß man, dass man das große Ich ist.
Als kleines danach, Kind, ja, ganz klein.
Danach kommt der Verstand ins Spiel, die Gedächtnis. Und so entsteht diese falsche Ich oder diese kleine Ich, diese Ego. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier alle und versuchen uns davon zu befreien, um diesen richtigen Ich wieder zu erkennen und von dieser Perspektive diese weiter zu leben. Aber leider leben wir alle in diesem Verstand, in diesem Ego. Mhm. Was, es gibt vielleicht so eine, ich habe gehört bei manchen, weil wir öfter denn, das gibt so eine Liberation of Mind, also das ist die Befreiung des Verstandes. Und das kann man erreichen durch, dass man sich selbst, dass ein großes Ich erkennt, findet. Mhm. Ja. Und ich habe schon es mehrmals versucht und dachte ich dann, wie kann man sich erkennen, wie kann man dieses große Ich erkennen, wenn das unsichtbar ist? Der Körper und mein kann das schon nicht erkennen und sehen. Mhm. Aber dieser Beobachter, der Seher,
Der Seher,
der kann das schon, das Ganze erscheinen. Das Körper, Mind, Gedanken, sehen.
Sehen, ja.
Der Ego ist auch dann dieses großes Ich auch. Das ist alles, aber diese Trennung immer noch da. Und
ja.
Ich bin voll, ja, hilflos.
Ja. Das ist gut. Die Hilflosigkeit ist sozusagen der nächste Schritt an der Erkenntnis. Denn solange du das Gefühl hast, etwas dafür tun oder nicht tun zu können, scheint es so zu sein, dass du noch reifen musst. Wenn du an einem Punkt bist, wo du erkannt hast, dass du hilflos bist, dass du nicht weißt, was du noch wirklich machen kannst, weil alles irgendwie unlogisch ist, weißt du, einerseits so, andererseits so, dann bist du an einen Punkt gekommen, wo du denkst, keine Ahnung. Und keine Ahnung heißt, dass der Verstand keine Motivation mehr hat, was zu tun. Dann wird er natürlich still. Wenn er natürlich still wird, kann das, was die ganze Zeit da ist, nur scheinbar im Hintergrund ist, in den Vordergrund treten. Ich erkläre das an einem Beispiel, zeige ich dir. Dieses Ego, was circa ab dem dritten Lebensjahr da ist, konzentriert und gestärkt ist, unterdrückt, bildlich gesprochen, diese Freude, dieses Sein, dieses große Ich, wie er das jetzt nannte. Und alles, was das Ich tut, um was zu erreichen, stärkt das Ich und lässt es größer werden. Und wenn das Ich irgendwann vieles versucht und gemacht hat und irgendwann an einen Punkt kommt, wo es sagt, keine Hoffnung mehr, dann könnte man sagen, die Hoffnungslosigkeit ist die größte Hoffnung. Das heißt, man weiß nicht weiter. Dann wird das Ich aufgeben, ruhig. Und dann kann das kommen. Wenn das dann da ist, ist klar, dass alles, was wahr ist und sein wird, die Suche, die Identifikation, der Weg, die vielen Lehrer, die verschiedenen Konzepte, die verschiedenen Möglichkeiten, dass das in Wahrheit alles dasselbe ist. Und zwar das, was du wirklich bist. Ob du das den Seher nennst oder ob du das große Ich nennst oder ob du sagst, das ist hier dieses Fühlen und Spüren von Energie, ist egal, wie du das nennst. Du weißt, es gibt nur das, du bist das und dann ist da Frieden ohne Ursache. Wenn ein Mensch aber jetzt den Punkt hat, dass er sagt, ich kann was tun, dann macht er was. Und wenn er dann sagt, stopp. Wenn ich nichts mehr tue, das ist jetzt vielleicht interessant, wenn ich nichts mehr tue, stärke ich das Ego nicht und dann kommt das Sein. Dann wird der Mensch sagen, ich tue jetzt nichts mehr. In dem Moment, wo der Mensch sagt, ich tue nichts mehr, tut er noch etwas. Weißt du, was er tut? Er tut nichts mehr. Das Ich kann nicht nichts tun. Das Ego, ne, diese Gedanken, die sind schlau. Sind schlau, könnte man sagen, sind raffiniert. Das Ego kann dir erzählen, ich kann was tun und dann stärkt sich das Ich. Oder es kann sagen, ich tue nichts und dann sitzt es so hier, ich tue nichts. Dann ist ja diese Erwartungshaltung, ich tue nichts, damit das Sein kommt. Dann kommt das Sein aber nicht in den Vordergrund, weil das Ich, was jetzt sagt, ich mache nichts, das macht was. Ich setze mich hin, guck mal, ich mache nichts. Ich mache nichts, verstehst du? Wirklich mal nichts machen, kann das Ich gar nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne viele Menschen aus eigener Erfahrung, der Vincenzo, der konnte vor vielen Jahren sich nicht so hinsetzen. Der musste immer, ich muss das Sein, störe mich nicht, ich muss das Sein spüren, ich muss erleuchten, störe mich nicht. Nee, nochmal neu, ganz langsam, mit Qi-Power, mit Energie, mit Reiki. Verstehst du, das Ich kann nichts tun, das Ich muss immer was tun. Aber wenn du dann irgendwann mal den Punkt erreicht hast, auf relativer Ebene hat er was mit Reife zu tun, dass du sagst, ich bin verzweifelt. Wenn ich was tue, stärke ich das Ich. Wenn ich nichts tue, stärke ich was Ich. Erst dachte ich, ich kann was tun, ich muss was tun, ich soll was tun, jetzt soll ich nichts tun, aber ich kann ja eh nichts tun. Ist ja eh alles dasselbe. Der sagt, ich soll das machen, der sagt, ich soll das machen. Dann kann sowas passieren wie Buddha unterm Baum, nachdem er so viele Jahre Yoga und alles Mögliche gemacht hat. Die Dinge, die er gemacht hat, sind alle gut gewesen. Der hat wahrscheinlich weiter Yoga danach gemacht, aus Freude. Nicht mehr, um irgendwo anzukommen, sondern weil das gut für den Körper ist. Ne? Die Dinge sind alle gut, wie sie sind. Wenn wir unglücklich sind, sagen wir immer, der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld. In Wahrheit ist überhaupt nichts schuld. Es ist nur die eigene Geisteseinstellung, die wir interpretieren. So, und wenn du dann so dermaßen wie Buddha alles probiert hast und hast keine Hoffnung mehr. Oh, hier ist ein Apfel. Peng. Weil dann auf natürliche Weise das Nichtstun passiert ist und das Sein in den Vordergrund kam. Während vorher das Tun und Nichttun immer zwanghaft war. Das ist ein Weg von vielen, was ich gerade gesagt habe. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob du kennst, Brian Katie zum Beispiel oder Eckhart Tolle, wie alle heißen, die hatten starke Depressionen, großes Leid. Die wussten gar nicht, dass es Spiritualität gibt. Die wussten gar nicht, was Meditation und Buddha ist. Einfach so. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, wenn ihr das tut, ist richtig. Und wenn ihr das tut, vergisst es. Ich habe nichts geschafft, weil ich alles gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Hier ist so eine Art Unfall passiert. Ich war einfach irgendwo im Wald und auf einmal war da nur noch Wald. Da war nicht mehr das Gefühl, jetzt ist da nur noch Wald, weil ich vorher Tralala gemacht habe. Oder weil ich bei dem war und dem zugehört habe. Nee. Grundlos, bedingungslos, einfach nur das. Das heißt, auf relativer Ebene könnte ich dir jetzt sagen, das sage ich jetzt für dich, tu das, was sich gut anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, still zu sein, dann sei still. Wenn es sich gut anfühlt, zu meditieren oder irgendwas zu machen, irgendwo hinzufahren, dann mach das. Mach, was sich gut anfühlt. Wenn sich was nicht gut anfühlt, gut, dann lass es zu. Einverstanden, das ist jetzt so. Während es sich schlecht anfühlt, kann ich irgendwie wieder mit dem in Verbindung kommen. Hier ist das Leid und jetzt, hier ist Frieden, hier ist wieder das Sein, das große Ich oder wie man es nennen möchte. Und dann geht das weg. Und so kann sich bei dir ein Prozess entwickeln, dass du täglich immer guckst, was dir gut tut, was dir Freude macht. Und gleichzeitig, wenn Leid kommt, lässt du es zu, sodass du wieder bei der Freude bleibst. Und dann kann jederzeit, jetzt, und nichts ist dir passiert. Und dann ist alles, was du gemacht hast, geheilt. Dann sagst du, oh, das war schön damals, da war ich da, da habe ich meditiert, dann saß ich hier in München mit den schönen Blumen draußen. Dann ist das alles geheilt, weißt du? Ich habe mir früher manchmal gedacht, ich habe keine Lust mehr zu suchen. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie was dafür zu machen. Wenn ich jetzt zurückdenke, das war Sein. Das war Freude, das war Glück. Es gibt nicht den Tipp, den ich dir jetzt geben kann. Der beste Tipp ist vielleicht, lausch einfach mal draußen den Vögeln und spür mal, wer du, was du wirklich bist. Das wäre vielleicht ein guter Tipp, allgemein. Aber vielleicht gehst du nachher raus und es fällt ein Blatt auf deinen Kopf und dann ist es vorbei. Weißt du, was ich meine? Es gibt nicht den Weg, die Methode. Es gibt einfach nur das Sein als seine Erlösung selbst. Und das ist halt bei jedem scheinbar anders. Das generelle Prinzip der Aufmerksamkeit, das kann man vielleicht nochmal kurz technisch sagen, wenn das Sein sein eigener Prozess ist, wenn das Sein seine eigene Erfahrungswelt ist, gibt es da eine Gesetzmäßigkeit als das Sein bereits. Nicht als etwas, was man haben kann und manipulieren kann. Die Aufmerksamkeit, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn Negativität kommt und ich gebe ihr Aufmerksamkeit, wird sie stärker. Wenn ich die Aufmerksamkeit abziehe, und lenk sie irgendwo anders hin und konzentriere mich auf einen Punkt, der schwer wahrzunehmen ist, brauche ich die ganze Energie dafür. Und das hier hat keine Kraft, keine Energie, keine Versorgung mehr und fällt ab. Das ist eine Möglichkeit, zum Frieden zu kommen. Die andere ist, wenn man bereits in Frieden ist und Leid kommt, betrachtet man das Leid und erkennt das Leid als das, was man ist, als Frieden. Und dann löst es sich auch auf. Es gibt also unendliche Möglichkeiten. Vielleicht ein kleines Experiment. Wenn ihr möchtet, könntet ihr jetzt eure Aufmerksamkeit auf die Stille lenken und mal lauschen, was für feine Geräusche sich draußen zeigen, für ein paar Sekunden.
Keiner von euch hatte in den letzten Sekunden ein Problem gehabt. Es war keine Suche mehr da nach Erleuchtung. Es war nur noch Stille da und das, was war. Es gab nirgendwo mehr ein Ich noch, das stark gesucht hat. Vielleicht subtil, aber die ganze Aufmerksamkeit war beim Gesuchten. Und an diesem Beispiel kann man erkennen, dass die Suche nicht Jahre dauern muss. Dass die Suche nicht ein Prozess sein muss. Jetzt hier. Weiß man, dass die letzten Worte von Jesus die Wahrheit waren. Was waren seine letzten Worte? Es ist vollbracht.
Genau.
Es ist bereits vollbracht. Dieser blaue Himmel mit diesen bunten Farben, es ist bereits vollbracht. Ja gut, ein paar Wolken, aber das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr vermeidbar.
ist gerade eine Frage aufgetaucht, weil ich gerade gemerkt habe, ich bin total in meinen Gedanken versunken. Also ich habe mich auf einen gewissen Gedankengang konzentriert. Und du hast ja vorher auch das Beispiel gebracht, dass man mit der Aufmerksamkeit bei einem, wenn man draußen ist, beim Geräusch was leise ist oder so, dass man einfach mal wirklich darin irgendwie so aufgeht, dass man alles andere gar nicht mehr wahrnimmt. Und ich habe mir jetzt gerade gefragt, als ich so in meinen Gedanken versunken war, wo dann das eigentlich dann auch den ganzen Raum einnimmt, dass alles andere nicht mehr da ist, ob das dann jetzt eigentlich ist, ist dann totale Identifikation oder ist es auch, keine Ahnung, ich bin halt dann einfach die Gedanken in dem Moment. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich hoffe, du kannst da etwas Licht ins Dunkle bringen.
Ja, ich muss erst noch ein bisschen mich rantasten, ja, um sicher zu sein, dass ich verstehe, was du meinst, ne? Weil jeder hat so seine Logik, ne? Und ich muss mich auch manchmal in andere Leute's Logik dann reinversetzen. Ja. Deswegen versuche ich jetzt mal langsam mich ranzutasten, ob ich dich jetzt auch wirklich
verstanden
habe. Weil manchmal verstehe ich etwas anderes, was jemand vielleicht meinte. Ja. Ich erkläre dir, was ich verstanden habe. Ja. Und dann kannst du es ja ergänzen. Ja. Ne? Erstmal eine kleine Vermutung tun wir weg. Und zwar, wenn die ganze Aufmerksamkeit jetzt auf einen Punkt gelenkt wird und es passiert so eine Art Switch, wie wir es nennen möchten, eine Art Verschiebung, dann ist nicht nur der Punkt weg, auf den du dich konzentrierst, sondern auch das, worauf du dich nicht mehr konzentriert hast. Und dann ist es nicht so, dass das dann einfach mal auf Seite geschoben ist, sondern es hat es als solches nie gegeben. Es ist jetzt paradox. Wir versuchen jetzt mit dem Denken das zu verstehen, was man nicht denken kann, was aber gleichzeitig nicht verschieden vom Denken ist. Das heißt, alles, was du hier draußen wahrnimmst, inklusive des Wortes hier draußen, ist das hier, was hier gerade spürbar ist. Und es gibt nicht das hier und daneben das, was spürbar ist. Das ist so nicht. Das, was hier spürbar ist, ist das hier. Und somit, wenn du jetzt deine Aufmerksamkeit auf das lenkst, was spürbar ist, ist das hier nicht verschwunden, weil das hier nie da war, weil das hier schon immer das ist, was ohne Zweites ist, was spürbar ist. Somit, wenn du jetzt eine Technik machst, die ich eben gesagt habe, dann ist die Technik in Wahrheit schon das Non-Dualistische. Das Non-Dualistische als Technik sein und nicht als ein Mittel zum Zweck. Die Technik ist das Sein, die Auf- und Abs und der Weg. Alles ist das Sein. Punkt. Und wenn du jetzt die Aufmerksamkeit hier hast und hier ist bla bla bla, Erwachen, Erleuchtung, Konzept, wahres Ich, Nicht-Ich, Hilflosigkeit, großes Ich, kleines Ich und so weiter. Und auf einmal geht die ganze Aufmerksamkeit. Man hört so ein bisschen was hatten wir gerade gesprochen? Worum ging es nochmal? Es ist alles weg. Aber es ist nicht irgendwo da in die Schublade getan. Und jetzt kommt die Schublade wieder und es ist wieder da. Sondern es war schon immer alles und nichts. Das, was du jetzt da gerade lauschst, sind all die Probleme, die du loswerden willst. Ich rede nicht für dich. Ich rede für das gerade, was du bist. Die Mira kann das nicht verstehen, was ich sage. Und der Vincenzo versteht das auch nicht. Aber das, was Vincenzo ist und was Mira ist, ist dasselbe. Und das weiß, was ich gerade sage, indem es fühlt, in Anführungszeichen. Alles, was wir hier erfahren, das Erfahrende, ist das Gefühlte hier. Die Stille, das Sein, die Einheit, das große Ich von mir aus. Und somit gibt es nicht wirklich diese Verschiebung von bla bla bla, Energie wegnehmen auf die Stille, dann geht 100% der Energie auf Stille, das hier verhungert und ist weg. Und nur noch ist das da, dann geht das noch in das auf und nichts ist hier passiert, da ist nur noch Fertig. So erklärt man das dem Verstand. Dann sagt er, jetzt habe ich verstanden, jetzt mache ich das so. Aber wenn dann diese Umsetzung passiert, dann weiß man, dass nichts passiert ist. Dass alles dasselbe ist. Und das ist das, was du jetzt hier spürst. Das wollte ich nur gesagt haben zu dem Thema, dass man das erstmal wegschiebt. Man schiebt nichts weg. Das, was du jetzt loswerden willst, ist das Sein. Es gibt eine schöne Unterscheidung, die hat Osho mal gemacht. Vielleicht kennen einige von euch Osho. Das war der Mann mit dem langen Bart und den vielen Autos.
Bhagwan war der vorher geheißen, der ist bekannt.
Bhagwan, genau. Und er hat es mal sehr schön erklärt, auf relativer Ebene ist da eine sehr schöne Unterscheidung drin. Und die passt genau zu dem, was du eben gesagt hast. 1:1. Damit will ich dir sagen, es war ganz gut. Dieser Impuls fand ich sehr gut eben, diese Unterscheidung, die du eben gemacht hast, fand ich sehr, sehr gut. Und zwar total, total gerechtfertigt. Totale Identifikation, hat er gesagt. Er hat die indischen Fachwörter gesagt. Ich kriege die jetzt nicht hin. Ich glaube, er nannte Kavayali oder das als den höchsten Zustand und irgend sowas wie Shukti oder Schlaf. Also nehmen wir mal jetzt die deutschen Wörter. Dieser totale Tiefschlaf, das heißt die totale Identifikation, dass du einen Mensch fragst, wie geht's dir? Und dann kommt er da mit so einem Gesicht, total verzerrt, verzogen, voller Leid, blendend geht's mir. Der meint das dann ernst. Weil wenn du total identifiziert bist, merkst du noch nicht mal, dass du leidest. Man braucht schon ein gewisses Bewusstsein, Entwicklung oder eine gewisse energetische Anhebung, um überhaupt zu merken, ich leide, ich habe kranke Gedanken. Das muss erstmal passieren. Deshalb gibt es viele Menschen, die sagen, was, Erleuchtung, ich bin noch glücklich, ich habe jetzt einen neuen Rasenmäher geholt, der läuft, was soll ich damit? Ich kaufe mir jetzt noch einen Adapter, dann kann ich eine Stunde länger das machen. Das gibt's. Und dann sage ich, ahoi, ja, alles klar. Das ist so. Das ist die totale Identifikation. Und dann gibt es daneben, Osho nannte das Kamel. Genau, er nannte das Kamel. Dann nannte er nachher die Mitte, das ist der Löwe, das ist der anfängt zu erwachen. Ey, nein, das ist nicht normal, ein Rasenmäher alleine kann nicht glücklich machen. Wir müssen uns selbst erkennen und erleuchten und eins sein. Und ich spüre das Sein, was in Wahrheit ohne Zweites ist. Und ich und ich und ich und jetzt gehe ich auf die Suche. Das ist der Löwe, der Rebell. Und dann gibt's das Kind, nannte er das. Das ist der letzte Zustand, das Kind. Das ist die Unschuld. Dieses Kindsein heißt, dieses Staunen, dieses Wow und Wow, hier ist gerade Leid, cool, Leid, wow, oh, jetzt ist es wieder weg, was ist jetzt da? So dieses Staunen, diese Freude, so dieses, also wahrscheinlich Sprache von einem Kleinkind eher dann, ne? In der heutigen Zeit sind die Kinder natürlich schon ein bisschen jünger, fortgeschritten im Erwachsenwerden. Und diese drei Unterscheidungen hat er halt gemacht. Und jetzt kommt das, was du eben meintest. Der Löwe ist theoretisch. Also ihr werdet mir die Worte alle verzeihen, die ich jetzt sage, wenn es aus sich selbst heraus klar ist. Ihr werdet dann alle sagen, der Vincenzo hat Mist geredet, aber Mist ist auch das Sein. Also das ist schon mal die gute Nachricht. Der Löwe steht theoretisch in diesem Modell am schlechtesten da. Weil der Löwe lebt in zwei Welten. Der Löwe lebt einmal in tiefer Trauer und Unbewusstheit und Leid und dann auf einmal... Wow, super, Ekstase, Frieden, Feuer, tralalalala, krack, oh, nein, es ist wieder weg, jetzt, schnell, ich muss, verstehst du? Der Löwe lebt so zwischen himmelhoch jauzend und zu Tode betrübt. Der leidet, der Löwe. Der im absoluten Tiefschlaf ist, lebt in einem ähnlichen Zustand wie das Kind. Er ist so unbewusst, dass er noch nicht mal merkt, dass er leidet. Er, verstehst du? Er lebt so in einer Welt, wo er die Auswirkungen des Leides erfährt. Der Körper ist ja auch das Sein als Körpersein. Und der Körper als das Sein, das Körpersein, hat seine Sprache. Wenn du immer mit dem Kopf gegen die Wand haust, dann macht der Körper Kopfschmerzen, um dir zu sagen, pass auf, es muss eine Tür geben. Such mal nach einer Tür. Eine Leiche kann das nicht. Eine Leiche hat keine Funktion mehr. Da gibt's nicht mehr die Funktion vom Kopfschmerz. Das ist dann egal. Aber ein Mensch, der scheinbar lebt, hat noch die Körpersprache, wo das Sein als Intelligenz durch den Körper dir sagt, Kopfschmerz, es muss eine Tür geben. Oder Rückenschmerzen, tu nicht immer dir so viel Last auf die Schultern. Oder Beinschmerz, ja, geh mal einen Schritt langsamer. Alles hat seine Zeit im Leben. Verstehst du, der Körper macht das exakt. Manche sagen, ach, Zufall. Schmerztablette, Schmerz weg, weitermachen. Und dann kommt die Eskalationsstufe, weil der Körper hat halt nur den Schmerz als Heilungsangebot. Gut. Und dann jedenfalls, dieser Mensch, also das Kamel in dem Sinne, das merkt halt nur auf der körperlichen Ebene, ja, ich bin immer krank, aber ich habe jetzt hier das Mittel, das schmeckt wie Milch und das ist gut und dann kann ich weiter mein Rasen machen. So, der lebt ähnlich, nicht genau, aber ähnlich wie das Kind in der dritten Stufe relativ gesehen. Du bist der Löwe, du bist in der Mitte, du kannst nicht wirklich mehr zurück, wie bei der Matrix in dem Film, die blaue Pille war das, glaube ich, in diesem Film von Matrix, dass du schön schläfst, am Computer angeschlossen bist, dann irgendetwas essen gehst und ein Glas Wein trinkst, verstehst du? Du hast diese rote Pille in den Film genommen und bist dann wach und siehst die Welt in Trümmern, wie sie wirklich ist und gibt kein Zurück mehr, aber dann drängt es dich nach vorne und das Vorne scheint unerreichbar zu sein. Und dahingegen haben die spirituell Suchenden den Kreuzweg, den Weg des Leides. Und da weiß man, Meister Eckhart sagte, das Leid ist das schnellste Ross zum Glück. Und so auf relativer Ebene, ja, der spirituelle Weg ist leidvoll. Wenn man keinen spirituellen Weg geht, je nach Bewusstheit leidet man vielleicht auch, vielleicht mehr, mal weniger. Definitiv weniger vielleicht als einer, der auf dem Weg ist. Nicht unbedingt. Also was ich sage, kann man nicht 100% verallgemeinern. Aber vielleicht 80% als Beispiel. Ich habe mir damals immer gewünscht, ich möchte wieder einschlafen. Der spirituelle Weg, der war so hart, so leidvoll. Abends kamen mir die Tränen manchmal einfach so, weil ich so gelitten habe. Ich habe gesagt, ich möchte wieder schlafen. Ich will wieder total identifiziert sein und einfach glücklich sein, dass ich ein Hemd gekauft habe, wo ein Krokodil drauf ist. Das ist toll. Würde ich gerne wieder. So einfach. Aber es gab kein Zurück mehr. Es gab einfach kein Zurück mehr. Und irgendwann mal war das Leid nicht mehr, da lacht der Kameramann wieder. Und irgendwann mal war das Leid dann nicht mehr da. Aber ohne Leid gab es auch keinen Vincenzo mehr, der erleuchtet worden ist. Und so, um letztes Mal darauf zurückzukommen, gibt es hier keine Verschiebung, wo du deine Aufmerksamkeit auf ein Geräusch richtest, dadurch die Energie abfällt von den Gedanken und dann nachher alles in dem aufgeht und das andere hast du weggedrängt und verschoben. In Wahrheit ist alles, was du auf der relativen Ebene machst, verschiebst, bewegst, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, das ist korrekt, das ist nicht korrekt, das ist Unterdrückung, das ist Verschlimmerung, das spielt keine Rolle. Es ist Wahrheit alles dasselbe, das scheinbar zwei passiert. Ich weiß, dass da jetzt noch was fehlt. Das musst du noch mal sagen, dann ist das Ende, wenn da noch was fehlt.
Nee, ich sage jetzt nichts mehr, sonst wird es wieder später.
Okay, gut. Ja. Aber war ganz interessant, ne, mit dem Kamel und dem Löwen und dem Kind. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in eine kleine Kaffeepause.